NDR 2 Spezial mit Eva Engert. Bis zum Mond und zurück und weiter. Wohin bringt uns die Raumfahrt?
Houston, wir haben hier einen Erduntergang. Die Astronauten der Mondmission Artemis II haben Bilder aus einer ganz neuen Perspektive geliefert. Auf einem sieht man die kleine Erde hinter dem großen Mond im Vordergrund versinken. Für Astronautin Christina Cook hat sich hier auch ein ganz neuer Blickwinkel ergeben.
Die Sache, die sich für mich änderte, als ich zurückschaute auf die Erde, war, dass mir nicht nur die Schönheit der Erde auffiel, sondern auch, wie viel Dunkelheit sie umgab. Und wie sie das gerade noch besonderer machte. Mir wurde so richtig bewusst, wie ähnlich wir uns sind, wie jede einzelne Person auf diesem Planeten das Gleiche am Leben hält.
Also spektakulär ist das alles, was da gerade in der Raumfahrt passiert, klar. Aber was soll das eigentlich alles? Und wohin wird uns die Raumfahrt noch bringen? Klären wir alles. Ich bin Eva Engert. Schön, dass er mitfliegt.
And here we go. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off, the crew of Artemis II, now bound for the moon.
So klang das heute vor einer Woche im Kennedy Space Center in Florida, als die Rakete gestartet ist, die drei Astronauten und eine Astronautin Richtung Mond geschossen hat. Die erste bemannte Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert. Ein Bilderbuchstart war das, hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst gesagt. Der durfte diesmal nicht mitfliegen, hat beim Start zugeguckt und auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ihm die Begeisterungsfunken da förmlich aus den Augen gesprüht sind. Und er hat mir erzählt, wie sehr er gerade auch mit seinen Kollegen mitfiebert.
Das war schon auch ein emotionales Erlebnis für mich als Astronaut, nicht auf der Rakete zu sitzen, sondern dabei zu stehen, daneben zu stehen, wenn die besten Freunde in Richtung Mond aufbrechen. Das ist nicht ganz einfach. Wir sind ja eher so Kontrollfreaks. Das heißt, eigentlich ist es einfacher, auf der Rakete drauf zu sitzen, als daneben dran. Aber ja, es ist einfach eine Sache, die, ich glaube, jeden Menschen begeistert, der oder die schon mal unter dem Nachthimmel stand und sich überlegt hat, ja, was ist denn da draußen wohl noch? Gibt es da Leben? Können wir da hinreisen?
Ich kann zu der Begeisterung nur sagen, als Unbeteiligte kriegt man auch schon Gänsehaut, wenn man so einen Start einfach nur im Internet verfolgt und da hat man ja gar keine Aktien drin, sondern denkt sich nur, wow, krass, was die da machen. 400.000 Kilometer sind die unterwegs. Der Start ist ja immer ein bisschen heikel, der ist geschafft. Die Mondumrundung ist geschafft. Dieser Rekord, so weit weg gewesen zu sein wie noch nie ein Mensch zuvor. Jetzt steht quasi nur noch die Landung an. Können Sie mal beschreiben, wie sich sowas anfühlt, wenn man da in einem Feuerball in die Erdatmosphäre eindringt und dann zusammengefercht in einer kleinen Kapsel irgendwo im Pazifik landet und irgendjemand muss dann da rausfischen? Was für ein Gefühl ist das?
Ja, das ist wirklich unbeschreiblich eigentlich. Also die Kapsel, die hat ja vor ein paar Tagen den Mond umrundet und fällt seitdem aus 400.000 Kilometer Entfernung wieder zurück auf die Erde.
Die fällt?
Und ja, sie fällt in diesen freien Fall im Prinzip und sammelt da so viel Geschwindigkeit ein, dass sie hinterher so 40.000 km/h schnell ist. Also mehr als 11 Kilometer pro Sekunde. Und muss dann in einer Präzision dabei auch aus 400.000 Kilometern Entfernung die Erdatmosphäre an einem ganz genau bestimmten Ort treffen, damit der Wiedereintritt gelingt. Und das ist ungefähr so, das haben die Apollo-Astronauten mal so beschrieben, wie wenn man aus vielen Metern Entfernung versucht, ein Haar mit einer Rasierklinge zu treffen, um es zu spalten. Und dann, wenn die Crew mit ihrem Raumschiff dann Hitzeschild voraus mit diesen 11 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre trifft, dann wird das Raumschiff so heiß, mehrere tausend Grad außen heiß, weil die gesamte Bewegungsenergie durch die Wärmereibung mit der Erdatmosphäre vernichtet wird. Und dadurch wird das erst abgebremst. Dann, wenn die Kapsel ungefähr so Schallgeschwindigkeit hat, also weit langsamer als sie jetzt ist, dann gehen erst die 11 Fallschirme auf und dann landen die im Pazifik in den Wellen. Dabei ist natürlich schon die Plasmaphase das Interessanteste. Also da ist man dann wirklich in so einem Feuerball, wenn man aus dem Fenster rausschaut. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, von der ISS aus hatten wir das auch, ist man wirklich umhüllt von diesem Plasmafeuer und man sieht, wie brennende Teile vom Raumschiff abfallen und so in den Weltraum driften. Sehr sehr eindrucksvoll.
Und das ist schon alles ziemlich aufregend. In dieser Woche haben 4 Astronauten den Mond umrundet, waren dafür so weit weg von der Erde wie noch nie jemand vorher und werden wohl in der Nacht zu Samstag wieder auf der Erde landen. Sie haben da oben Daten gesammelt, unter anderem, um vorzubereiten, dass in den kommenden Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen können. Sie haben tolle Fotos geschossen, sind veröffentlicht auf dem Instagram-Kanal der NASA zum Beispiel. Außerdem haben sie ein paar Mondkratern Namen gegeben. Das ist aufregend, das ist alles schön und gut, aber, und diese Frage geht an David Beck, er ist unser ARD-Weltraumexperte, so aufregend das alles ist, brauchen wir denn wirklich Menschen auf dem Mond?
Also darüber lässt sich sicher diskutieren. Ich kenne auch Raumfahrtfans, die sagen, astronautische Raumfahrt, die brauchen wir gar nicht. Die bringt uns wissenschaftlich nicht weiter und ist sehr teuer. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die astronautische Raumfahrt, die hat einfach eine wahnsinnige Faszinationswirkung, vor allem auf junge Menschen. Aber auch was die Forschung angeht, vor Ort zu sein, das ist einfach immer was anderes, als das gemütlich vom Büro aus zu machen. Und wenn das dann nur zum Beispiel ist, dass jemand auf dem Mond aus dem Augenwinkel irgendwie was sieht und dann 50 Zentimeter weiter links bohrt und da dann was findet.
Trotzdem gibt es ja, wie du schon gesagt hast, auch Kritik. Was kostet denn der ganze Spaß so eine Mondmission?
Also das Artemis-Programm hat bisher ungefähr 93 Milliarden Dollar gekostet, über etwa 14 Jahre. Das ist natürlich sehr viel Geld, aber zum Vergleich, die USA haben in der gleichen Zeit fast 10 Billionen Dollar für das Militär ausgegeben. Und da würde ich sagen, in meinen Augen ist das so, das eine ist erstens viel, viel mehr nochmal und das ist dafür da, um Dinge kaputt zu machen, ganz blöd gesagt, während es bei der Raumfahrt darum geht, Dinge zu lernen. Und das finde ich schon wesentlich sinnvoller, dann dafür Geld auszugeben.
Jetzt liegt es ja auch in der Natur des Menschen, zu erforschen, Dinge wissen zu wollen, neugierig zu sein. Und vielleicht sind wir auch alle zu Recht ein bisschen aufgeregt, dass da Menschen jetzt den Mond umrundet haben. Aber 1969 waren wir doch gefühlt auch schon mal weiter. Da sind ja tatsächlich Menschen auf dem Mond gelandet. Neil Armstrong war das damals, der erste Mensch auf dem Mond. Und seinen berühmten Satz haben bestimmt noch alle im Ohr oder zumindest mal irgendwo gehört.
It's one small step for man.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Was ist denn in der gesamten Zeit seitdem passiert? Also hat sich da niemand mehr um den Mond geschert oder warum ist jetzt die laufende Mission so eine Sensation?
Also es haben sich schon noch Leute um den Mond geschert, aber deutlich weniger, das stimmt schon. Das liegt aber eigentlich daran, dass wir es falsch rum gemacht haben. Also zu Beginn der Raumfahrt war sofort das Ziel, wir wollen zum Mond. Das hatte auch politische Gründe damals. Man wollte die Sowjetunion irgendwie im Weltall schlagen, hat das dann auch geschafft in den USA. Und erst danach haben wir dann gesagt, okay, jetzt lass mal in die Erdumlaufbahn schauen, was da eigentlich so los ist. Lass da Forschung betreiben und so weiter. In den 60ern war es einfach ein Schnellschuss und jetzt machen wir es richtig.
Es gibt ja relativ breit gefächerte Interessen. Fängt an mit Wetterdaten. Man möchte forschen, Wissenschaft betreiben, auch Navigationssysteme am Laufen halten. Künftig will man vielleicht auch Rohstoffe abbauen auf dem Mond, vielleicht perspektivisch sogar auf dem Mars. Aber wer hat denn da oben dann eigentlich das Sagen? Also wem gehört beispielsweise der Mond, dem, der da zuerst eine Flagge reinsteckt?
Also nee, eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich den Weltraumvertrag von 1967, nachdem der Weltraum wirklich niemand gehört. Alle dürfen da forschen, aber niemand darf das für sich beanspruchen. Am Ende ist da aber halt auch die Frage, wer macht dann was dagegen, wenn die USA jetzt da einen Alleingang machen? Oder Elon Musk zum Beispiel, der ja ganz eindeutig das Ziel ausgerufen hat, dass er eine Kolonie auf dem Mars aufbauen will. Das wird er zwar nicht schaffen, in Klammern, aber abgesehen davon, er darf das auch gar nicht. Und als US-Staatsbürger müssten die USA ihn dann eigentlich dafür ahnden. Aber da ist dann auch wieder die Frage, machen sie das? Und wenn sie es nicht tun, macht irgendjemand anderes was dagegen, dass die USA das nicht tun?
Also wird es im Weltall, genau wie hier unten auf der Erde, auch um Macht, um Sicherheitspolitik oder schlicht um Gewinne gehen, darum Dinge vom Mond oder vom Mars auf der Erde zu Geld zu machen. Und da hört dann ja bekanntlich auch die Freundschaft auf beim Geld. Wie groß ist denn da auch die Gefahr für Auseinandersetzungen, Krisen, vielleicht sogar einen Krieg im Weltall?
Also den Krieg im All, den gibt's schon. Wenn es auch bisher nur in Anführungszeichen ein Cyberkrieg ist, da geht es darum, einmal die gegnerische Infrastruktur zu stören, aber auch auszuspionieren. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft wirklich dann auch Waffen im All geben wird, die dann auch gegen gegnerische Satelliten eingesetzt werden, um die Satellitenkommunikation und Navigation zu stören. Da fließt auch schon sehr viel Geld rein in Europa und auch in Deutschland, um diese Infrastruktur zu schützen, weil das All wahrscheinlich schon ein relativ rechtsfreier Raum erstmal sein wird.
Nach allem, was wir bisher gehört haben, ist es ein zweischneidiges Schwert, die Zukunft der Raumfahrt. Vielleicht gewinnen wir als Menschheit bahnbrechende neue Erkenntnisse, zum Beispiel auch darüber, ob es da oben im All noch mehr Leben gibt. Aber es gibt eben auch viel Raum für neue Konflikte oder Raum dafür, aktuelle Konflikte da oben auszutragen. So oder so, bei der laufenden Mission ist immer wieder die Rede von dem Beginn einer ganz neuen Ära. Alexander Gerst, was meinen Sie denn? Was werden wir in den kommenden, sagen wir mal, 20, 30 Jahren da noch sehen?
Ja, also das kann man tatsächlich so sagen. Diese neue Ära hat angefangen, das hat man gesehen in der Antarktis schon, die dazu führte, dass wir nicht mehr nur zum Flaggen aufstellen in die Antarktis fahren und jetzt dann auch nicht mehr zum Mond, sondern dass wir da inzwischen Forschungsstationen in der Antarktis haben, wo auch deutsche Forscherinnen und Forscher wichtige Erkenntnisse liefern über die Erde selbst, über die Klimasituation. Und so ähnlich wird es mit dem Mond passieren. Das heißt, die Folgemissionen, die werden immer länger dann auf der Oberfläche agieren, mehr Equipment mitbringen, auch von den Europäern. Und dann, was wir so als großes Ziel jetzt sehen, ist wirklich eine permanent besetzte Mondstation, in der auch europäische, deutsche Forscherinnen und Forscher friedlich international mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und wichtige Erkenntnisse mit zurück zur Erde bringen.
Wie leicht wird das denn werden angesichts der ganzen irdischen Konflikte, die wir ja hier gerade unten austragen?
Ja, das wird nicht leicht werden. Das haben Sie schon korrekt angedeutet. So ein internationales Projekt, das ist immer schwierig einfach. Da muss sich immer wieder zurechtrütteln. Man muss durch Probleme kämpfen. Aber genau das finde ich so spannend. Das hat ja bei der ISS, Internationalen Raumstation, auch hervorragend funktioniert. Und daran sieht man auch, dass Raumfahrt verbindet, weil man eben solche großen Projekte nicht als eine Nation alleine kann. Das sieht man jetzt schon daran, dass die Amerikaner jetzt im Moment mit ihrem Raumschiff nicht ohne die Europäer zum Mond fliegen können.
Sie haben ja die Mondbasis angesprochen und es gibt ja eine Mondbasis Luna in Köln seit ungefähr anderthalb Jahren und da wird in einer 700 Quadratmeter großen Fläche eine Mondoberfläche simuliert und es gibt da bei der ESA ganz coole Bilder von Ihnen im Raumanzug, wie Sie darüber laufen, also über den nachgemachten Mond und das schon mal üben. Also werden wir Sie dann auch irgendwann auf dem echten Mond mal sehen?
Ja, das hoffe ich stark. Weiß man natürlich jetzt noch nicht, so die kurze Antwort. Aber dadurch, dass wir in Europa uns bisher gut aufgestellt haben und mit dabei sind bei diesen Missionen, dadurch haben wir natürlich auch Mitflugmöglichkeiten. Und im Moment gibt es 6 Astronauten, Astronautinnen in Europa, die die Fähigkeit haben, dadurch, dass sie so viel Erfahrung haben, da mitzufliegen. Da bin ich auch dabei, da würde ich mich sehr freuen. Aber natürlich geht es ja eher darum, dass Europa da mit dabei ist und dass wir das nicht an uns vorbeiziehen lassen, diesen wichtigen Schritt in der Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Das klingt überhöht, aber das ist wahr tatsächlich. Das ist ein wichtiger Schritt in der Menschheitsgeschichte. Und damit kann man eben auch die nächste Generation inspirieren, wenn man denen klar macht, hey, wenn ihr Astronautin oder Wissenschaftler oder Technikerin oder Ingenieurin werden wollt, dann müsst ihr nicht irgendwie in die USA ziehen, sondern ihr könnt das hier in Europa machen. Wir haben hier Ingenieurinnen, die abends nach Hause kommen und der kleinen Tochter sagen, hey, die Mama, die hat heute an einem Raumschiff gebaut, das Menschen um den Mond fliegt. Das finde ich großartig.
Ja, und dann gibt es noch ein paar Frauen, die ihren Kindern abends von ihrem Astronautinnen-Training erzählen können. Insa Thiele-Eich ist Wissenschaftlerin in der Klimaforschung und hat selbst ein Training als Astronautin absolviert. Weil sie aber noch nicht im All war, nennt sie sich selbst Fastronautin. Und um das zu werden, musste sie erstmal durch ein richtig strenges Auswahlverfahren durch und danach kam dann das Basistraining. Und wie das aussah, das hat sie mir erzählt.
Da gehören ganz viele verschiedene Dinge zu, zum Beispiel auch Meteorologie oder Astrophysik, aber auch viele praktische Trainings, wie zum Beispiel Fliegen gehen, Parabelflüge, Tauchtrainings. Wir waren dann auch später noch in Höhlen. Also da gehört eine wahnsinnige große Bandbreite dazu, sowohl um den Körper zu trainieren, aber auch ein bisschen um sich selbst kennenzulernen, wenn man an Grenzen geht.
Also Sie haben relativ viel geschafft auf dem Weg, eine Astronautin zu sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, wer da alles auf den Mond oder zur ISS fliegt. Aus dem deutschen Team, bisher waren 12 deutsche Männer im All, aber erst eine Frau. Damit hatte die ESA auch gar nichts zu tun. Was glauben Sie, woran liegt das? Wird Ihnen das schwer gemacht?
Also zum einen wird es natürlich allen Menschen schwer gemacht, weil es einfach ein wahnsinnig selektiver Auswahlprozess ist und es gar nicht so oft die Möglichkeit überhaupt gibt. Aber tatsächlich, wenn man jetzt sieht, 12 deutsche Männer wurden ausgewählt, 12 wurden trainiert, 12 waren im All und daneben hat man 6 Frauen, die in einem DLR- oder ESA-Auswahlprozess ausgewählt wurden. 4 davon sind in einem Training, 0 davon sind geflogen. Da fragt man sich natürlich schon, wenn man das so nebeneinander stehen hat, ob das jetzt wirklich nur immer Einzelfälle sind oder ob da nicht vielleicht doch ein System dahinter etwas ist, was es Frauen grundsätzlich schwerer macht. Aber das gilt für alle in der Raumfahrt, für Männer wie Frauen. Einfach ist der Weg ins All nie.
Sie erklären das ja auch auf Vorträgen, was Raumfahrt mit unserem Alltag auch zu tun hat. Was ist das denn so alles?
Wir haben viele, ja salopp gesagt, könnte man sagen, so Abfallprodukte, auf Englisch ein bisschen netter Spin-off-Produkte, die aus der Raumfahrt tatsächlich stammen, weil das einfach ein Bereich ist, wo sehr innovativ gedacht werden muss und anders gedacht werden muss. Und ein, ja, klappt nicht, weil geht nicht, weil haben wir noch nie so gemacht, das geht in der Raumfahrt nicht. Und per se in der Raumfahrt muss nachhaltig gedacht werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Raumschiff bin oder ich bringe das erste Mal ein Raumschiff ins Orbit, dann ist vollkommen klar, okay, ich habe da oben keine fossilen Brennstoffe. Das geht einfach nicht. Ich habe da oben keine Tankstelle, also muss ich in irgendeiner Form Energie aus Erneuerbaren gewinnen. In dem Fall Photovoltaik. Das ist jetzt etwas aus den 50ern, 60ern, aus dem ersten Zeitalter der Satelliten. Es gibt aber auch ganz banale Dinge. Ich sage mal, als Mutter von 5 Kindern nutze ich die Windel. Also auch das ist ein Spin-off-Produkt aus der Raumfahrt, wenn man
wirklich?
Genau das gleiche. Ja, wirklich.
Nee.
Das ist auch so. Das ist halt immer so, man hat dann tatsächlich gemerkt, so, okay, wir brauchen einfach etwas, was länger mehr Flüssigkeit aufnehmen kann, als bisher möglich ist. Und dann hat man Entwicklungsressource in diesen Bereich gesteckt. Und ich persönlich bin da sehr dankbar dafür, dass das passiert ist. Und ja, so gibt es viele verschiedene Dinge, bis hin zu besseren Materialien, die dann auch in der Automobilindustrie genutzt werden können, die alle aus der Raumfahrt auf diese Raumfahrtindustrie zurückzuführen sind.
Also ich nehme mal mit, es gibt viele Gründe, der Raumfahrt dankbar zu sein, auch wenn es ein bisschen lustig ist, dass viele, viele Millionen feuchter Babyhintern offenbar kein ausreichender Grund waren, Windeln mal auslaufsicher zu machen. Aber gut, wenn Raumfahrt also so wichtig ist, wie geht man dann eigentlich hier in Deutschland damit um? Raumfahrt ist in Deutschland Chefsache. Zumindest gibt es seit fast einem Jahr ein eigenes Ministerium für Raumfahrt. Die zuständige Ministerin ist Dorothee Bär von der CSU. Und warum Raumfahrt so eine wichtige Rolle spielt für unser Leben hier auf der Erde, das hat sie im ersten Mal so erklärt.
Also von A nach B zu kommen ohne moderne Navigationssysteme würde ohne die Raumfahrt nicht funktionieren. Oder aber auch die Erfindungen, die aus der Raumfahrt kommen. Der Akkuschrauber, den jeder zu Hause hat, ist auch eine Erfindung der Raumfahrt. Und ganz viel, was in der medizinischen Forschung stattfindet, wurde auch erstmal dann entweder für die Weltraumfahrer oder dann im Weltraum auch erdacht, erfunden und erforscht. Und deswegen spielt Raumfahrt eine ganz wichtige Rolle für unser Leben auf der Erde.
Ein anderes Beispiel, ganz witzig, der Klettverschluss, der wurde zwar nicht extra für die Raumfahrt erfunden, ist aber weltweit bekannt geworden, nachdem die NASA ihn in den 60ern für Einsätze im All benutzt hat. Da ging es damals darum, Ausrüstung, Instrumente oder auch Nahrung in der Schwerelosigkeit der Apollo-Mondmission zu sichern. Also Klettverschlüsse, Akkuschrauber, Navis, alles schön praktisch, aber dann stehen da ja auch noch ganz andere Interessen im Raum, wenn es um die Vorherrschaft im All geht und die Frage, wer hatte eigentlich Zugriff auf Ressourcen und Technologie, die am Ende ja auch kriegsentscheidend sein kann, zum Beispiel? Bianca Schwarz, NDR 2 Berlin. Das große Wettlaufen in diesen Themen findet ja ganz woanders statt, zwischen den USA und China hauptsächlich. Wie viel hat Deutschland da überhaupt zu melden?
Also wenn du jetzt wirklich auf dieses ganz große Wettrennen schaust, dann hat Deutschland alleine erstmal gar nichts zu melden, weil so für große Raumfahrtthemen müssen wir schon auf die europäische Ebene gehen. Und da ist ganz klar, die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die hängt den USA, China deutlich hinterher, ne? Und das liegt vor allem daran, dass die ESA nie so viel Geld hatte wie zum Beispiel die NASA. Da kommt so ganz langsam ein Umdenken in der Finanzierung von der ESA. Aber wenn wir dann innerhalb von Europa nach Deutschland gucken, dann muss man sagen, Deutschland hat neben Frankreich die stärkste Raumfahrtbranche in der EU. Mit anderen Branchen verglichen ist die vielleicht noch klein, aber die kann ganz schön viel. Also zum Beispiel, es kommt ja ein Servicemodul für diese Artemis-2-Mission aus Bremen. Ohne deutsche Technik würde also die NASA gerade auch wirklich nicht zum Mond fliegen.
Und wenn wir dann noch mal ein bisschen kleiner gucken, in den Süden, nämlich nach Bayern, da entsteht ja gerade ein Mondkontrollzentrum. Und Deutschlands raumfahrtbegeistertster Ministerpräsident Markus Söder, der sagt, das sei auch die Kontrolle für alle künftigen Mond- und Mars-Missionen.
Also das bayerische Houston kann man jetzt wirklich sagen, ein weiterer Meilenstein für das Space Valley in Bayern. Und ich sag mal so, die Vision, die wir haben, wieder mehr auf dem Mond zu sein, eine feste Basis zu haben und dann zum Mars zu fliegen, die wird von hier aus maßgeblich mit beeinflusst.
Und für Aussagen dieser Art wurde Söder ja auch immer mal belächelt 2018, ne, als er mit Bavaria One da um die Ecke kam. Aber was er da jetzt sagt, ist das vielleicht doch eine zukunftsweisende Vision dann, die er da hat, wenn auch mehr für Bayern als für Deutschland oder Europa?
Also dieses Mondkontrollzentrum ist definitiv zukunftsweisend. Das ist eine Spitzensache und zwar für Europa, für Deutschland und an allerletzter Stelle für Bayern. Also man muss Söder einfach lassen, er ist wirklich gut im Marketing. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, dieses Mondkontrollzentrum gehört auch zur ESA, zur Europäischen Raumfahrtagentur. Da sollen künftig Mondmissionen vorbereitet und überwacht werden. Aber die ESA hat nicht nur dieses Mondkontrollzentrum in Bayern, sondern auch das Satellitenkontrollzentrum in Hessen oder das Mondtrainingslager in Köln. Und da trainieren Astronauten von ESA und NASA dann tatsächlich den nächsten Mondspaziergang. Der ist ja schon geplant für eine spätere Artemis-Mission. Was man Söder lassen muss, der hat es wirklich geschafft, in den letzten Jahren in Bayern eine Heimat für diese Space-Startups zu schaffen. Und damit ist Bayern ein wichtiger Standort geworden, neben Baden-Württemberg und neben Bremen. Bremen, deutlich wichtiger als Bayern, aber schlechter im Marketing als Söder.
Ja, Space Valley in Bayern. Aber du hast es eben gesagt, wichtige Teile der aktuellen Artemis-2-Mission sind ja auch von Airbus in Bremen gekommen. Also Deutschland spielt schon irgendwie mit bei den Weltraummissionen der NASA. Gleichzeitig sind die USA ja politisch nicht gerade unser allergrößter Freund. Wie gefährlich ist das oder was hat Deutschland davon, dann mit der ESA bei der NASA mitzumischen?
Ja, das ist gerade wirklich ein spannendes Moment, weil wir sind in starken Abhängigkeiten. Europa hat zum Beispiel im Moment keine eigene Rakete, mit der wir Astronauten ins All bringen könnten. Wir haben nur Transportraketen für Satelliten oder sowas. Das heißt, die ESA ist angewiesen auf Zusammenarbeit und da hat die Weltlage in den letzten Jahren nichts einfacher gemacht. Also die enge Zusammenarbeit mit Russland komplett beendet mit Beginn des Ukraine-Kriegs. Die USA kein aktuell zuverlässiger Partner. Und das hat in Europa dazu geführt, dass mehr über europäische Souveränität fürs All nachgedacht wird. Und das ist natürlich eine gute Entwicklung. Letztes Jahr gab es eine neue Finanzierungsrunde für die ESA. Da hat die so viel Geld gekriegt wie nie zuvor. Es wird in ganz Europa an neuen Raketen geforscht. Da kommen dann tatsächlich wichtige Startups aus Bayern. Also all das soll die ESA und Europa unabhängiger machen können.
Und auch Deutschland finanziert ja jetzt mehr die Raumfahrt. Es gibt das deutsche Raumfahrtministerium seit knapp einem Jahr und das wurde anfangs auch mit recht viel Geld ausgestattet. Was sollte das denn schaffen und was hat es bislang geschafft?
Also das sollte erstmal alle Raumfahrtthemen so weit wie möglich unter einem Dach bündeln, weil vorher waren ganz viele Zuständigkeiten in allen möglichen Ministerien verteilt und das hat natürlich Absprachen super langwierig und extrem kompliziert gemacht. Und dann soll Deutschland auch schnell eine echte Raumfahrtstrategie bekommen, eine Sicherheitsstrategie für den Weltraum hat das Verteidigungsministerium letztes Jahr schon vorgelegt. Ein Weltraumgesetz soll folgen und das ist alles wichtig, weil unsere Sicherheit entscheidet sich heute schon da oben. Also nur mal ein kleines Beispiel. Die Notrufe für Polizei und Feuerwehr, die könnten teilweise im ganzen Land ausfallen, wenn entsprechende Satelliten beschädigt werden. Und dann haben wir halt noch nicht gesprochen über Kommunikation, Navigation, Wetterdaten, Banküberweisungen. Ein großer Teil von unserem modernen Leben ist abhängig von Raumfahrt und dafür braucht es ein Ministerium.
Wir haben ein Raumfahrtministerium und wir haben deutsche Ingenieurskunst, ohne die die NASA gerade keine Menschen zum Mond schicken würde. Konkreter, was da gerade zurück Richtung Erde rast, wurde zum Teil in Bremen gebaut. Das European Service Modul ist sozusagen das Herzstück des Orion-Raumschiffs und das ist dafür da, die Astronauten an Bord am Leben zu erhalten. Und dass das hier aus dem Norden kommt, das ist schon ziemlich besonders. Denn in der Vergangenheit hatte die NASA immer darauf bestanden, alle lebenswichtigen Systeme für bemannte Missionen entweder selbst zu bauen oder von US-Firmen bauen zu lassen. Also diesmal ein wichtiges Bauteil aus Bremen und entsprechend hat man da bei dem Start der laufenden Artemis-2-Mission auch mitgefiebert.
3, 2, 1, Booster Ignition and Liftoff.
Dutzende Raumfahrtingenieure von Airbus Defence and Space hatten das Startspektakel auf Großbildleinwand im Bremer Werk verfolgt. Auch Annemarie Lohse war dabei. Sie und ihr Team haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet.
Die Spannung fällt jetzt langsam ab. Das erste kritische Event war erfolgreich. Wir haben die Solarpaneele ausgepackt. Es wird ordentlich Power generiert. Orion kann jetzt selbstständig zum Mond fliegen. Auf geht's.
Orion, das ist die Raumfähre, mit der die Astronauten der Mondmission Artemis II gerade 10 Tage im All unterwegs sind. An der Weser wurde das Herzstück von Orion gebaut, das europäische Servicemodul ESM, erklärt Lars Hansen, Airbus-Werksleiter in Bremen.
Wir sorgen dafür, dass Sauerstoff, das Wasser für die Crew bereitgestellt wird, dass geheizt oder auch gekühlt wird und wir stellen das Antriebssystem bereit.
Dass die Amerikaner sich auf Technik made in Germany verlassen, kommt nicht von ungefähr. denn Airbus in Bremen hat schon unter Beweis gestellt, dass es bemannte Raumfahrt kann. So dienten die ESM-Vorläufer, die ATV-Raumtransporter, der Versorgung der internationalen Raumstation ISS. Auch das europäische ISS-Forschungsmodul Columbus kommt aus Bremen. Genau wie das ESA-Weltraumlabor Space Lab aus den 1970er Jahren. Bei den nun geplanten Mondlandungen könnte Bremen noch etwas beisteuern. Denn wenn dort eine dauerhaft bewohnte Basis entstehen soll, dann braucht man sogenannte Länder, damit Astronauten, aber auch Fracht oder Werkzeug auf den Mond kommen können, wie der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA, Josef Aschbacher, erklärt.
Argonaut ist die erste Sonde, die wirklich von der ESA entwickelt wird, die auf dem Mond um das Jahr 2031 landen wird. Eine Mission, die übrigens von Deutschland geführt wird, innerhalb des Rahmens der ESA, wo wir Fracht von der Erde zum Mond bringen.
Doch ob der Space-Transporter jemals gebaut wird, ist unsicher. Denn US-Präsident Trump hat die Mondlandepläne erst vor wenigen Wochen mal wieder völlig umgekrempelt. Unabhängig davon werden in Bremen weiterhin Ariane-Raketen, Mars-Roboter oder verschiedenste Satelliten gebaut.
Und unser Reporter Volker Lenz hat sich das für uns angeguckt. Also, nach allem, was wir jetzt gehört haben, stellt sich ja immer noch die Frage, und wohin bringt uns die Raumfahrt noch? Auf welche Erkenntnisse können wir da hoffen? Vielleicht auf das hier, sagt Insa Thiele Eich.
Ich hoffe so sehr, dass wir noch Spuren von Leben auf anderen Planeten finden. Also verlässliche Informationen darüber. Das ist das, was mich gerade total beim James-Webb-Teleskop zum Beispiel fasziniert. Es gab schon allererste Anzeichen dafür, dass es eventuell möglich ist, dass man dort in Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und auch außerhalb unserer Milchstraße, dass es dort möglicherweise so Indizien dafür gibt, dass es dort Leben gibt, aber wir haben noch keine verlässliche Quelle dafür.
Noch nicht. Vielleicht gibt uns die Raumfahrt in den kommenden Jahrzehnten ja darauf eine Antwort. Und unser ARD-Raumfahrtexperte David Beck hat natürlich auch keine Glaskugel, ist sich einer Sache aber ganz sicher.
Was ich wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist, die Raumfahrt, die wird uns nach vorne bringen. Einmal werden wir im All immer neue Dinge entdecken, Dinge, die uns dann auch mehr über unsere eigene Herkunft lernen lassen. Aber noch viel mehr, die Raumfahrt ist ein wahnsinniger Technologietreiber. Allein aus dem Apollo-Mondprogramm der 1960er und 70er sind hunderttausende Patente hervorgegangen. Das ganz vorne zu nennen, zum Beispiel der Mikrochip, der ist heute allgegenwärtig und absolut nicht mehr wegzudenken. Was genau kommen wird, ich kann es wie gesagt nicht sagen, aber es wird immer was Spannendes in der Raumfahrt passieren und immer auch was Spannendes für uns hier auf der Erde bei rausspringen.
Und da bleiben wir natürlich dran. Das war jetzt bis hierhin das NDR2-Spezial. Bis zum Mond und zurück und weiter. Wohin bringt uns die Raumfahrt noch? Auf jeden Fall in eine spannende Zukunft, so wie es aussieht. Ich bin Eva Engert. Tschüss, macht's gut.